Herztöne, der Hebammen-Podcast des Schweizerischen Hebammenverbandes. Mit 45, 50 oder sogar 55 Jahren schwanger werden, in einem Alter, in dem andere bereits Großmütter oder in der Menopause sind, das gibt es tatsächlich immer häufiger. Das Alter der Mütter in der Schweiz steigt kontinuierlich an, der Trend zur späten Mutterschaft hält an. Über 70% der Mütter sind heute über 30 Jahre alt bei der Geburt. Mutter werden mit über 30, das ist für Caroline Eid wahrscheinlich eine eigentümliche Aussage. Sie wurde nämlich mit 45 Jahren schwanger und mit 46 wurde sie Mutter. Caroline Eid ist jetzt bei mir. Sie ist Co-Geschäftsleiterin der Hebammenpraxis Herzklopfen in Wädenswil und sie arbeitet seit vielen Jahren als Hebamme. Caroline Eid, wie alt ist deine Tochter jetzt?
Die wird in 2 Monaten 4-jährig.
Auch bei mir ist Maggie Hüsler. Sie ist Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Spital Bülach und dort auch Mitglied der Geschäftsleitung. In dieser Folge von Herztöne, der Hebammen-Podcast des Schweizerischen Hebammenverbandes, geht es um ältere Schwangere. Ich bin Rebecca Häfeli und Maggie Hüsler, wir sind jetzt hier in Bülach im Spital in deinem Büro. Erzähl doch zuerst mal, hast du selber auch Kinder und wenn ja, wie alt warst du bei der Geburt?
Ich habe leider keine eigenen biologischen Kinder, aber ich habe die Tochter meines Mannes großgezogen. Und ich denke, es hat bei mir einfach nicht geklappt. Also ich hätte wahrscheinlich auch künstliche Befruchtung benötigt. Und wahrscheinlich war ich so glücklich mit der Tochter von meinem Mann und war sehr zufrieden. Und dann ist das einfach so gekommen.
Also das war dann gar nicht mehr, stand gar nicht mehr zur Debatte.
Genau, genau.
Caroline Eid, ich habe es gesagt, du wurdest mit 45 schwanger und man sagt, du warst eine ältere oder, ja, man kann es noch etwas prägnanter ausdrücken, eine geriatrische Schwangere. Spricht man wirklich so über Frauen? Vielleicht zuerst du, Caroline.
Also ich glaube, man darf nicht über Frauen so sprechen, grundsätzlich nicht. Die Frauen, die sind so alt vielleicht auch, wie sie sich fühlen. Aber ja, natürlich, mit 45 schwanger zu werden, spontan, ja, finde ich auch doch eher alt. Ich habe eine Mutter, die war 35 bei meiner Geburt und ich habe immer gedacht, boah, das ist alt, so als Kind. Jetzt war ich 45, als ich schwanger wurde, 46, als dann meine Tochter geboren wurde. Ja, ist sicher nicht 25, das ist so.
Was das genau bedeutet, darauf kommen wir noch zurück. Maggie Hüsler, geriatrische Schwangere, ist das etwas, ist das ein geläufiger Ausdruck für dich oder unter Gynäkologinnen und Gynäkologen?
Für mich nicht. Ich kenne diesen Ausdruck auch nicht und ich finde den Ausdruck auch nicht korrekt. Für mich ist es wichtig und ich habe kürzlich gerade auch so einen Artikel in einer medizinischen Zeitschrift gelesen, dass man die Leute nicht gemäß ihres chronologischen Alters betreut, sondern ihres biologischen Alters. Also eine Frau, die 45 ist, kann sehr gesund und jugendlich sein, aber sie kann auch natürlich vom Leben gezeichnet sein, mit hohem Blutdruck, Diabetes etc. Also ich denke, es geht hier um individuelle Betreuungen.
War das schon immer so oder ist das eher eine neue Tendenz? Also wenn ich individuelle Betreuung höre, dann denke ich, das ist eher ein neuer Trend in der Medizin, auch dass man präziser auf die Menschen eingeht.
Also da bin ich ganz deiner Meinung. Wir haben auch in der Gesellschaft Schubladen und ich erlebe das ab und zu auch, dass ältere Schwangere, eben ältere, chronologisch ältere Schwangere in Schubladen getan werden. Es wird gemauschelt, warum ist jetzt die schwanger? Ist das eine künstliche Befruchtung? Und die Leute stecken diese Frauen in Schubladen. Sie haben dann auch eine Meinung dazu, ob das gut ist oder nicht gut, ob das verwerflich ist. Jetzt kommt die mit 46 noch ein Kind, die schafft das doch gar nicht. Was stellt die sich vor, etc. Also ich glaube, das ist schon in der Gesellschaft heute noch sehr schubladisiert.
Caroline Eid, du weißt es aus eigener Erfahrung, wie es ist, mit über 40 schwanger zu werden. Hast du auch den Eindruck, dass du schubladisiert wurdest? Oder was hast du da mitbekommen, auch wenn es vielleicht hinter vorgehaltener Hand gesagt wurde?
Meine Eltern, die waren sicher die Ersten, die schubladisiert haben und haben wirklich gesagt, hey, und weshalb nicht früher? Also jetzt bist du ja schon alt. Ich habe mich wahrscheinlich auch schubladisiert, würde ich vielleicht schon sagen, wobei ich bin absolut bei dir, Maggie. Ich finde auch, es hat einen Wandel gemacht. Ich habe mir wirklich so gedacht, okay, dann komme ich in das Geburtsspital, wo ich gehen werde, und am Morgenrapport heißt es dann, Caroline Eid, 46-jährige, primi gravida, primi para, so und so weit unter der Geburt oder nicht. Und habe auch gedacht, aha, die wissen alle, dass ich Hebamme bin, oh je. habe ich mich wahrscheinlich selber schubladisiert, denke ich. Das Lustige ist, ich hatte etwa gleichzeitig Kolleginnen, die wurden auch später schwanger, also wenn man von später sprechen möchte, auch ungeplant, mit 42. Das hat mir vielleicht noch geholfen. Und die hatten viel mehr Struggles, wirklich dann sich auf diese Situation einzulassen und so, okay, mein Körper ist jetzt alt, ich bin alt. Ich glaube, ich hatte, ja, das biologische Alter, haben wir auch viel darüber gesprochen. Ich glaube auch, das biologische Alter, dass ich so fühle, dass ich nicht so alt bin, wie ich bin, hat einen großen Einfluss, denke ich.
Können wir vielleicht mal noch klären, was heißt ältere Schwangere denn genau? Also ab wann spricht man heute von einer älteren Schwangeren?
Also in unseren Diagnoselisten etc. ist das ab 35 Jahren. Dann gilt man auch als Risikoschwangere. Das hat wahrscheinlich eine Historie, denke ich. Es ist so, dass man ab 35 Jahren ein erhöhtes Risiko nennen für Trisomie 21, also ein Kind zu gebären, das ein Down-Syndrom hat. Und ich denke, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass man früher dann ab 35 Jahren diese Tests gemacht hat für Down-Syndrom. Aber aktuell ist in der Schweiz das mittlere Alter, Gebäralter ist 35. Also ich denke, da muss ein Shift stattfinden.
Und das heißt, man hat Tests gemacht, also man hat das standardmäßig dann getestet. Heute entscheidet ja die Frau selber, was und wann sie testen möchte.
Genau, wir haben jetzt neuere Tests, die eben auch jüngere Frauen erfassen, die eventuell ein Kind haben mit Down-Syndrom. Und das ist jetzt auch, die Tests sind nicht komplett altersunabhängig, aber altersunabhängiger. Also es sind andere Faktoren dabei, nicht nur das Alter. Und ich denke, das zeigt auch ein bisschen den Wandel.
Also andere Faktoren, die ein allfälliges Risiko anzeigen.
Genau.
Und das ist zum Beispiel?
Dass man einen Ultraschall macht und das Kind anschaut. Man misst die sogenannte Nackenfalte und man macht einen Bluttest, wo man Plazentahormone analysiert.
Zurück zu dir, Caroline, deine Geschichte. Du wurdest, du hast es angetönt, ungeplant schwanger. Wie ging das?
Oh, so die Geschichte mit Maria und Josef oder so, nicht? Ja, nein. Ja, wie ging das eigentlich? Ich dachte, es sei ein Moment in meinem Zyklus. Ich habe eine Zyklus-App gehabt, oder ein Tool Daisy nennt sich das, das finde ich immer noch sehr, sehr gut. Ja, es gab einen orangen Tag am 6. Zyklustag und den habe ich halt nicht so ernst genommen. Orange bedeutet, es könnte sein, dass man schwanger werden könnte, aber es war es mehr ein könnte. Rot ist ganz klar, man muss verhüten. Bei Orange ist eigentlich Verhütung auch empfohlen. Ja, wir haben nicht verhütet.
Du hast festgestellt, du bist schwanger. Was hast du gedacht im ersten Moment?
Nein. Punkt. Einfach nein, ich möchte nicht. Also ganz klar, nein. Ich habe ja so ein tolles Leben. Ich war Hausgeburtshebamme, ich hatte Freunde, Freizeit, ich war jedes Wochenende im Winter auf den Skiern. Ich habe mein Leben wahnsinnig schön und gerne gelebt. Und ein Kind war da überhaupt keine Option in meinem Leben, überhaupt nicht.
Und jetzt gibt es da in dieser Situation ja verschiedene Optionen. Was hast du dir da überlegt?
Ah, ganz klar, Abtreibung. Das war eigentlich für mich sehr klar, aber ich musste natürlich zuerst auch noch, also es gab dann auch Gespräche mit dem Kindsvater. Für ihn gab es nur die Option Abtreibung und eine gute Freundin von mir, die ist Gynäkologin und sie war eine der ersten, die es erfahren hat. Und sie war irgendwie auch die erste, die positiv war und dachte, hey, nein, das kommt alles gut. Und ich, keine Ahnung, vielleicht 2 Wochen nach positivem Schwangerschaftstest, war, bevor ich einen Ultraschall hatte, war dann doch klar, hey, nein, ich bin doch Hebamme. Ich erlebe auch Frauen, die einen geplanten Abbruch hatten und dann Jahre später das vielleicht auch bereuen. Jetzt bin ich 45. Wie geht es mir, wenn ich die Schwangerschaft abbreche und in 5 Jahren hat das psychische Auswirkungen auf mich oder nicht? Ja, da habe ich mir wirklich Sorgen gemacht um mich und habe mich dann ganz klar gegen die Abtreibung entschieden, aber eigentlich nicht für das Kind. Es war einfach klar, nein, ich treibe nicht ab. Nicht aus religiösen, ethischen Gründen, sondern ich hatte Angst um mich.
Aber es war ein totaler Kopfentscheid dann. Wie waren denn die Reaktionen des Umfelds? Also gerade auch unter dem Aspekt, dass du Hebamme bist und jetzt so spät ungeplant schwanger wirst.
Kannst du eigentlich nicht verhüten? Habt ihr das nie in der Ausbildung oder sonst gelernt? Ja, natürlich, ja. Das war ein Thema. Aber mein Umfeld, für die war auch immer klar, das packe ich. Und eigentlich haben sie mir immer gewünscht, dass ich Mutter werde oder bin. Ich bin auch mehrfaches Scotty, das hat auch so gezeigt, dass alle eigentlich dachten, doch, die kann das.
Maggie Hüsler, ist das typisch oder kommt das häufiger vor, auch in deiner Praxis hier im Spital Bülach, dass ältere Frauen ungeplant schwanger werden?
Ja, das gibt es auch und ich habe das auch bei mir in meinem Gynäkologenkreis, dass sogar beides Gynäkologen sind, also Mann und Frau, und die plötzlich noch eben ein letztes ungeplantes Kind haben, wenn die Gynäkologin oder die Mutter schon eben, ich sag dem, fortgeschritten jugendlich ist. Und ich glaube, das hat nichts mit eben Vernunft zu tun. Ich nenne das Biologie. Und das war vielleicht eben auch bei Caroline, ich sage immer noch, das letzte fruchtbare Ei. Und das hat seinen Weg gefunden und gemacht. Und ich denke, das ist oft nicht steuerbar.
Wenn du dich jetzt zurückerinnerst, wie alt war die älteste Schwangere, die du je betreut hast?
Die älteste Schwangere habe ich letztes Jahr betreut. Das war eine 53-jährige junge Dame. Und die Eltern, ich glaube, die haben sich irgendwie schon immer ein Kind gewünscht oder haben sich spät erst getroffen und gefunden und haben dann sich gemeinsam entschieden, ein Kind zu haben. Dies ging natürlich nicht mehr auf natürliche Weise und es kam zu einer Samenspende von beiden, also Samen- und Eispende. Und die haben einen ganz gesunden Jungen bekommen und sind jetzt sehr glückliche Eltern. Und was ich insbesondere sagen muss, man sieht auch, dass das Kind sehr glücklich ist, das jetzt eben einjährig ist. Man sieht, dass das Kind gut betreut ist und mit viel Liebe.
Wie ist es bei dir, Caroline? Wie alt war die älteste Schwangere, die du als Hebamme begleitet hast?
Ich musste es nachschauen und es war eine Frau im Wochenbett, also nicht in der Schwangerschaft begleitet, die war 58 und genau die gleiche Geschichte eigentlich, wie Maggie erzählt.
Wie alt war sie?
58 war sie.
58? Ja. Mhm. Ich dachte, ich hätte mich verhört.
Hast du dich nicht, ja, genau.
Und wie ging sie mit diesem Umstand um, dass sie schwanger ist? Große Freude oder auch Vorbehalte?
Das weiß ich wirklich nicht, weil ich sie nur im Wochenbett begleitet habe und nicht schon in der Schwangerschaft, aber es war wirklich auch ein wahnsinniges Wunschkind. Diese Familie hat ein Kind verloren im jugendlichen Alter und wollten vielleicht auch dieses Kind ersetzen oder Zusatz für dieses Kind haben und ja, waren dann auch in Spanien für Eizell- und Samenspende. Aber sie haben das gut gemacht im Wochenbett, finde ich schon.
Also schön zu hören, das Leben macht einfach manchmal irgendwelche Schlaufen und Kurven, die man sich vorher nicht vorstellen kann. Maggie, du hast vorhin unterschieden zwischen dem chronologischen Alter und dem biologischen Alter. Jetzt, wenn du eine Frau hier hast, die schon älter ist, also älter jetzt eben nach Richtlinien und bei der es nach Richtlinien auch gewisse zusätzliche Risiken gibt, wie findest du heraus, wie alt die Frau jetzt biologisch ist, was ja für dich jetzt relevant ist?
Also erstens geht es natürlich um die, wie wir sagen, medizinisch Diagnoseliste. Also was hat eine Frau für Zusatzerkrankungen? Raucht sie seit 20 Jahren? Hat sie hohen Blutdruck? Diabetes? Ist sie übergewichtig? Hat sie irgendwelche anderen Erkrankungen? Das ist etwas, das man sehr gut visualisieren kann. Und das Zweite ist etwas, das halt ein bisschen nicht so gut ist, ist die Energie. Ich denke, Kinder zu haben benötigt Energie. Und das ist ein bisschen das, das dazugehört, finde ich. Das ist halt nicht etwas, das schwarz und weiß ist.
Also das heißt auch, dass das Gespräch, das du führst dann mit diesen Frauen oder mit Frauen und Partnerinnen, Partnern, das geht über die Diagnoseliste hinaus.
Genau. Und ich sage ja, eben diese Götterin weiß, das ist lange her. Wir heute beraten wir die Leute. Ich gebe ihnen nicht Empfehlungen, sage ihnen nicht, sie müssen das und das machen. Ich zeige ihnen einfach auf, was sind mögliche Risiken, wo sehe ich die Frau in diesem Spektrum der Risiken, um das geht es. Ich sage immer, I don't have the crystal ball, also ich sehe auch nicht in die Zukunft. Aber es gibt manchmal Diagnosen oder Befunde, wo ich vielleicht wirklich abrate, wo ich sage, da denke ich, das Risiko ist zu groß.
Also es gibt Momente, wo du sagst, jetzt nach meiner Einschätzung ist das Risiko zu groß für Mutter und Kind.
Genau.
Und was wäre beispielsweise, kannst du da etwas erzählen, was das beispielsweise wäre?
Also es gibt Frauen, die haben schwere Erkrankungen. Das können Organerkrankungen sein, zum Beispiel schwere Nierenerkrankungen. Also wenn jetzt eine Frau 45 ist, sie hat schlechte Nieren, schweren Diabetes etc., da würde ich abraten eher.
Und das, nehme ich jetzt mal an, sind dann auch traurige Momente.
Genau, und es ist interessant, dass manchmal, ich sage jetzt die Frauen, die wirklich sehr krank sind, dass die wünschen sich natürlich auch ein Kind. Und das ist nicht immer kopfgesteuert, sondern eben herzgesteuert, denke ich.
Wenn jetzt eine Frau keine so schweren Risiken hat, sondern, ich sage jetzt mal, altersentsprechende Risiken, weil sie einfach nicht mehr 20 ist, was heißt das für die Schwangerschaft oder für die Frau und das Kind? Also welche Risiken, von welchen Risiken spricht man da? Vielleicht in der Frühschwangerschaft, also da gibt's ja, weiß man, in den ersten 3 Monaten sowieso das Risiko von Aborten. Steigt das auch mit zunehmendem Alter der Frau?
In der Regel, wenn das eine natürlich entstandene Schwangerschaft ist, auf jeden Fall. Und wenn das eine künstliche Befruchtung ist, dann ist das Risiko vielleicht einfach eben so, wie das ist bei einer künstlichen Befruchtung. Später in der Schwangerschaft haben die Frauen meistens ein erhöhtes Risiko eben für Schwangerschaftshypertonie, also hohen Blutdruck in der Schwangerschaft und was wir im Volksmunde Schwangerschaftsvergiftung nennen, also die sogenannte Präeklampsie. Und das ist meistens nicht unbedingt lebensgefährlich, weil man die Frau dann einfach früher entbindet. Das bedeutet, die Frauen haben ein Frühgeburtsrisiko.
Und früher entbindet, das heißt aber, man empfiehlt ihnen dann eher einen geplanten Kaiserschnitt?
Ja, geplant oder je nachdem dann ungeplant natürlich auch. Also in der Regel ist das so, dass man den eben, ich sage immer wieder, fortgeschrittenen jugendlichen Frauen eigentlich einen Kaiserschnitt empfiehlt.
Bleiben wir noch einen Moment bei der Schwangerschaft. Caroline Eid, wie hast du deine Schwangerschaft erlebt, jetzt unter dem Gesichtspunkt Risiken? Hattest du welche mit 45?
Hatte ich welche? Ja, also ich habe einen etwas doofen Gendefekt. Es ist eine Gerinnungsstörung, aber das habe ich schon länger, schon lange und muss Blutverdünner nehmen deswegen, da ich, ja. Das war aber auch das Risiko noch größer für einen Frühabort und ich habe mich ein bisschen daran gehalten und gehofft. Das war dann ja nicht so.
Also das hatte einen Zusammenhang mit der Gerinnungsstörung?
Dass mit dieser Gerinnungsstörung häufiger die befruchtete Eizelle von selber geht, also einen Abort gibt, genau. Das wäre eigentlich so eine logische Sache, plus mein Alter. Aber das, ja, dieses Kind, Maggie, du hast es gut gesagt, das wollte anscheinend irgendwie. Genau, sonst, ja, ich bin auch nicht schlank, aber das war ich schon mit 25 nicht. Und dann habe ich einen Schwangerschaftsdiabetes entwickelt, genau. Einen sehr knappen, also ich habe in der Schwangerschaft 10 Kilo abgenommen. Ich habe mich eigentlich nur übergeben, 9 Monate. Und ja, ich war nur froh, habe ich gegessen. Die Blutwerte waren auch immer gut, sie waren nur knapp bei diesem Test zu hoch. Und sonst, ja, halt die üblichen Risiken, die Maggie schon gesagt hat. Ich habe natürlich auch die Untersuchung gemacht auf Trisomie 21. Die konnte man nicht gut auswerten wegen meiner Gerinnungsgeschichte. Dann war ich bei einem Ultraschallspezialisten, ein Riesenguru, der ist unterdessen auch schon pensioniert, für alle Spaltenmissbildungen, Lippenkiefer, Gaumenspalte, Spina bifida, also offener Rücken. Hat man auch nichts gesehen. Man wurde mir eigentlich dann empfohlen, dass ich eine Fruchtwasserpunktion machen würde. Da habe ich mich dann aber dagegen entschieden, weil im Frühultraschall alles so gut schon war. Ja.
Das heißt also, du warst dir der Risiken bewusst. Hat es dich auch belastet?
Irgendwie nicht. Ich hatte irgendwie das komische Vertrauen, das Kind, das möchte zu mir kommen und es weiß, was es erwartet und es weiß auch, was ich tragen kann. Nein, ich war irgendwie lustigerweise trotzdem im Vertrauen.
Und das heißt jetzt auch, oder das klingt zumindest für mich so, dass du dich dann im Laufe der Schwangerschaft auch immer mehr mit dem Kind angefreundet hast?
Nein, das trotzdem nicht. Nein, weil das war ja ein Störfaktor, das hat ja mein Leben verändert, oder ja? Nein, aber das ist meine persönliche Geschichte. Ich musste zu viel aufgeben in der Schwangerschaft. Ich musste mein Skifahren aufgeben, dann irgendwann meine Hausgeburtsgeschichte, meine Freiheit. Nein, das war nicht so meine Zeit.
Mich interessiert dann, wann es gekippt hat. Oder es gab diesen Moment, das weiß ich. Vielleicht noch an dich, Maggie, als Gynäkologin die Frage, wie geht man grundsätzlich nach Schema, sage ich jetzt mal, vor, dann mit Schwangerschaftskontrollen, Ultraschall, Prophylaxe. Macht man das grundsätzlich dann anders bei einer Frau über 35?
In der Regel hat man in der Schweiz 7 normale Schwangerschaftskontrollen zugute. Wenn jemand zusätzliche, eben was ich Risiken nenne, kann man das variieren. Es gibt dann nicht ein richtiges Kochbuch, aber man wird vor allem gegen Ende der Schwangerschaft regelmäßiger, das heißt also nicht im 4-Wochen-Abstand, sondern vielleicht im 2-Wochen-Abstand und am Schluss im 1-Wochen-Abstand Kontrollen durchführen. Man wird auch eben die Geburt miteinander besprechen, ob es einen Kaiserschnitt gibt oder eine normale Geburt, eventuell mit einer Geburtseinleitung.
Und wie viele Frauen älteren Semesters, die jugendlich geblieben sind, entscheiden sich für eine normale, also eine physiologische Geburt? Gibt es das überhaupt?
Ja, und es ist lustig, ich habe auch bei mir, also in meinem Ärztefreundeskreis, auch Frauen, die ihr erstes Kind mit eben etwa 45 geboren haben und die entscheiden sich oft auch für eine normale Geburt, obwohl ihnen oft abgeraten wird. Also ich finde es, oder nicht zugetraut wird, sage ich jetzt mal. Und ich hatte eben jetzt letztes Jahr diese Frau, die ich erzählt habe, die hat mit 53 gesagt, ich möchte eine normale Geburt. Ich habe gedacht, ja, okay, wir können es probieren. Ich habe gedacht, die schafft das sicher nicht, wir können ja mal machen. Und wir haben auch aus einem medizinischen Grund die Geburt eingeleitet. Die Frau hat dann innerhalb 4-5 Stunden hat die geboren, wie eine Weltmeisterin.
Und was war der Grund dafür, dass du vorher gedacht hast, die schafft das nicht? Aus Energiegründen?
Ja, ich denke, eine Geburt braucht Energie und braucht Kraft, also da muss gedrückt werden. Und ich sehe in meinem Alltag, also ich habe mit vielen Teenagern geboren, ich war in Amerika, die haben viele Teenager-Schwangerschaften und die haben einfach eine massive Kraft zum Drücken. Und manchmal eben denkt man vielleicht eben eine Frau, die 45 ist, kann nicht mehr so drücken. Aber das sind eben verschiedene Faktoren. Das ist eben wieder ein bisschen ein Schubladendenken, denke ich.
Wo siehst du, Caroline, als Hebamme hier in diesem Punkt, auch wenn es auf die Geburt zugeht, dann in der Spätschwangerschaft deine Rolle oder die Rolle der Hebammen?
Ich glaube, ich möchte zuerst auf diese 7 Kontrollen eingehen. Ich als Hebamme juble immer, wenn eine Schwangere zu mir kommt und über 35 ist, weil ich weiß dann, sie kann mehr Schwangerschaftskontrollen haben als eine Frau unter 35. Eine Frau unter 35 muss sich entscheiden, wie mache ich dieses Kochbuch, habe ich die Schwangerschaftskontrollen abwechselnd Gynäkologin, Gynäkologe und Hebamme oder nur Gynäkologin, Gynäkologe, da gibt es eigentlich eine Entscheidung, weil es nur diese 7 Kontrollen sind. Bei einer Frau über 35, da gibt es wirklich kein Kochbuch, die kann häufigere Schwangerschaftskontrollen haben. Kontrollen bei der Hebamme dauern in der Regel eigentlich eine Stunde und da ist sehr viel Gesprächszeit. Also wahrscheinlich 45 Minuten ist Gespräch. Hey, wo stehst du? Was möchtest du? Was brauchst du? Wo kann ich dich oder wir dich unterstützen? Und dann noch 15 Minuten so das technische Schwangerschaftskontrolle. Und da sehe ich nicht nur bei über 35-Jährigen, auch sonst eigentlich die Rolle als Hebamme, dass wir wirklich gut beraten, auch nicht gegen Ärztinnen und Ärzte beraten. Das ist mir ganz wichtig, dass wir gut miteinander zusammenarbeiten, diese zwei Berufsgruppen, mit die ja eigentlich dasselbe Ziel haben. Und ich im Alltag erlebe ich lustigerweise, also wenn ich jetzt so meine Schwangeren, meine aktuellen Schwangeren anschaue, habe ich im Moment eher Frauen unter 35, die einen geplanten Kaiserschnitt möchten und nicht die sogenannten älteren Schwangeren. Das ist noch spannend, keine Ahnung, weshalb das so ist, könnte man auch mal untersuchen. Aber ja, natürlich, wir sind in der Geburtsvorbereitung ein wichtiger Player, wir Hebammen, und möchten die Eltern gut beraten, die werdenden Eltern. Und natürlich, ganz wichtig, mit dem medizinischen Wissen. Also das möchte ich nicht ausblenden, gar nicht, dass wir schauen, wie gesund ist eine Frau.
Welche Gedanken hast du dir zur Geburt deiner eigenen Tochter gemacht? Welche Wünsche hattest du und wie war es dann tatsächlich?
Also was ganz klar war, aufgrund dieser Gerinnungsstörung war eine Hausgeburt nicht möglich. Deshalb war eine Hebamme, eine Geschäftspartnerin war meine Beleghebamme. Und für mich war eigentlich nie die Frage, einen geplanten Kaiserschnitt zu haben. Meine Mutter hat gut geboren, meine Schwester hat 3 Kinder gut geboren und war nie eine Diskussion, überhaupt nie. Natürlich, auch bei mir kam es dann anders. Es war etwas ungünstig. Es war zur Covid-Zeit und ich hatte Covid, hatte dann 2 Tage später, also mir ging es gut, alles okay, 2 Tage später Blasensprung ohne Wehen, also das Fruchtwasser ging ab, keine Wehen. Wir haben dann zu Hause alles Mögliche versucht, nichts ging, also ich hatte wirklich keine Wehen. Okay, dann musste ich dann logischerweise ins Spital, haben wir medikamentös eingeleitet. Ich hatte vielleicht 2 Stunden Wehen, also Wehen. Künstliche Wehen, die auch wehtaten, die hörten dann auch wieder auf. Ja, dann haben wir eine PDA gemacht und sind mit Wehenmittel stark eingestiegen, auf dem CTG schön brav wehen. Ich habe nichts gespürt. Dem Kind ging es immer gut. Ja, und ich habe nicht eröffnet. Einfach wirklich, mein Muttermund hat sich, da hat sich nichts getan. Und ja, am Schluss war es dann ein Kaiserschnitt in Ruhe, ja. Als Hebamme hätte ich nicht anders entschieden. Als Frau, ja, ich hätte das schon gerne einmal erlebt. Wie ist das wirklich, Gebären? So, wie fühlen diese 2 Stunden Wehen? Ich war auch in der Badewanne und so. Ja, ja, ich habe da eigentlich gedacht, da tut sich etwas, hat sich nichts getan. Und so eine Austreibungsphase als Hebamme, / Frau, ja, das fände ich schon spannend, einmal mitzuerleben. Das war jetzt nicht so und es war ein Kaiserschnitt. Ich glaube, das war auch die Situation noch dazu, dass ich mit diesem Kind, das ich nicht wusste, ist es ein Junge oder ein Mädchen, sowieso keine Bindung hatte. Und das braucht 2 für eine Geburt und wir haben da noch nicht so zusammengespielt.
Aber ich weiß, dass ihr jetzt zusammenspielt. Wie war das, als deine Tochter da war? Und wie war die Zeit danach und wie war es in Bezug auf diese Bindung, die du jetzt angesprochen hast?
Also meine wichtigsten, ich habe natürlich dann angerufen mit Video, hey, Mona ist geboren, so. Und also mein Patenkind, mein Gottebub, mein Ältester, der hat wirklich gesagt, Gotti, jetzt bist du wieder du. Und das war kurze Zeit eigentlich nach der Geburt. Also in der Schwangerschaft war ich nicht ich. Und als dieses Kind, diese Mona da war, irgendwie, keine Ahnung, ich habe es nicht gemerkt, hat sich ein Schalter umgelegt. Und ja, von dem Moment an hatten wir Bindung.
Wenn ich jetzt das alles so höre, habe ich den Eindruck, es ist schlussendlich für Hebammen und Gynäkologinnen und Gynäkologen auch eine Gratwanderung zwischen Risiken aufzeigen, beraten, aber auch positiven bestärken. Sehe ich das richtig oder falsch, Maggie Hüsler?
Genau, ich denke, in unserem Gebiet, also Geburtshilfe, Gynäkologie, das hat viel auch mit Hoffnung zu tun und etwas Positivem, im Gegensatz zu anderen medizinischen Gebieten, Spezialgebieten. Wir leben von der Hoffnung und wir freuen uns an der Geburt. Und grundsätzlich finde ich, Frauen, die Kinderwunsch haben, dass sie es wagen sollen, sich beraten zu lassen. Es ist mir auch am Herzen, dass sie nicht immer auf ihre Umgebung hören, sondern wirklich sich emanzipieren und sich beraten lassen. Die Realität ist für mich jetzt, dass wir oft darüber reden, dass die Geburtenrate vor allem auch bei Schweizer Frauen zurückgeht. Ein Teil davon ist sicher unsere Karriereplanung als Frau. Und ich sehe das auch in meiner Umgebung. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Das ist Nummer eins. Zweite, wo ist und wann kommt der richtige Partner? Und ich glaube, das ist entscheidend. Und bei vielen Frauen, die Karriere machen, kommt das spät. Und dann ist man über 40. Und ich denke, da soll man auch den Mut haben, sich beraten lassen. Und ich finde auch, heutzutage sind auch künstliche Befruchtungen sicher. Und das kommt meistens gut, finde ich.
Wir haben jetzt viel über Risiken gesprochen. Gibt es auch Vorteile, wenn man schon älter ist und schwanger wird?
Eben, was wir gesagt haben, ist der richtige Zeitpunkt für die Frau. Ich glaube, wenn eine Frau im Stress ist, in ihrer Karriere, ist es schwieriger, sich gut ums Kind zu kümmern. Und das hat man wissenschaftlich bewiesen. Das sind auch Studien, nordische Studien, also von Schweden und Norwegen, die gezeigt haben, dass wenn ein Paar ein Kind 10 Jahre später hat, entwickelt sich das Kind oft besser. Ein weiterer Grund und etwas weiteres Positives, und ich sehe jetzt Caroline, sie ist vor mir, und ich habe sie vor etwa 10 Jahren gesehen. Ich finde, sie hat sich kaum verändert. Also man weiß, dass die späte Mutterschaft wahrscheinlich auch positive Effekte hat im Sinne einer Prophylaxe von Demenz und Alterung. Also die Kinder halten uns fit, wir müssen uns bewegen, wir müssen überlegen, dass wir gesund leben, gesundes Essen zu uns nehmen. Wir sind aktiv, wir sind gefordert mental. Vielleicht ist das auch ein bisschen ein Jungbrunnen.
Caroline Eid, vielleicht zum Schluss, wenn du heute Schwangere betreust, die schon ein gewisses Alter haben, eine gewisse Lebenserfahrung, ist das heute mit deiner Erfahrung als späte Mutter anders als vorher?
Ich hoffe eigentlich nicht, ganz ehrlich, und ich glaube es auch nicht. Das ist das, was Maggie vorher gesagt hat, die Frauen während den Eltern sprechen mich auch gar nicht an, wann wurdest du Mutter, weil ich vielleicht nicht wie 50 aussehe. Und ich glaube, deshalb ist es auch weniger ein Thema. Und ich möchte eigentlich offen bleiben und nicht meine Geschichte als die richtige ansehen oder meinen Weg. Ja.
Also auch individuell auf die Leute eingehen.
Ganz klar, sehr individuell, weil alle Menschen haben ihre eigene Geschichte und die ist die richtige und auf das möchte ich eingehen.
Herztöne, der Hebammen-Podcast des Schweizerischen Hebammenverbandes.